das gar nicht ausdrücken, wie ich mich immer freue, wenn ich hier sein darf bei euch. 2 Monate musste ich darauf verzichten. Meine Lieblingsstadt und meine Lieblingsgemeinde. Ja, ich empfinde das als großes Vorrecht. Und heute habe ich nicht nur meinen Schwiegersohn mitgebracht, wie sonst immer. Heute sind wir im Vierfachpack. Ihr habt ja schon den wunderbaren Lobpreis von Angelika, der Frau meines Freundes Udo, gehört. Und Udo und ich kenne ihn schon vor meiner Bekehrung. Allerdings, er gehörte zu den Leuten, die mit so Typen wie mir aufgeräumt haben. Ein gnädiges Schicksal verhinderte mehr Konfrontationen, so dass wir uns vor allen Dingen nachher als Christen, ich durfte vielleicht ein ganz kleines bisschen beitragen, dass er Jesus auch kennenlernen durfte, ein kleines bisschen vielleicht. Und in der ersten Zeit, wo Udo damals vor 30 Jahren oder so sich bekehrte, oder 40, weiß gar nicht mehr, Zeit. Auf jeden Fall, da sind wir viel unterwegs gewesen und haben viele Dienste gemacht, vor allen Dingen in der ehemaligen DDR. Und jedes Mal, wenn wir da waren, da brannte die Luft und dann haben Umstände, vielleicht auch manchmal ein menschliches Versagen, uns lange Zeit auseinandergeführt und in letzter Zeit rückt das wieder zusammen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du heute da bist, dass du uns hier mit unterstützt. Wir werden das so machen, dass erst Udo das sagt, was er auf dem Herzen hat, dann mein Schwiegersohn Sven und ich werde dann wie immer das letzte Drittel oder wie auch immer machen. So wünsche ich euch Gottes Segen für das, was wir gemeinsam teilen werden. Und dann möchte ich dich nach vorne bitten.
Also das war nicht nur ein bisschen, das war ganz schön viel. Ich bin Proselyt, also ich war früher im Alten Testament.
Ich glaube, ich habe das.
Geht das hier? Ja, ich habe das. Geht das? Weiß egal. Also ich war. Dankeschön. Ich war früher im Alten Testament festgehangen und Martin hat mir dann die Gnade erklärt, die ich am Anfang nicht so gesehen habe. Und irgendwann, weiß ich das noch wie heute, habe ich auf den Tisch geschlagen und habe gesagt, Jesus Christus ist der Herr. Das ist mir klar. Und habe dann das Neue Testament gelesen. Und dann war es so, als wenn die Bibel sagt, als wenn eine Decke von den Augen weggerissen wurde. Und ich habe dann vieles erkannt. Okay, das dazu. Also heute kam der heilige Udo aus Flensburg hier nach Lauenburg zu den Heiligen. Ihr wisst, dass ihr heilig seid, weil ihr Gott zugehörig seid. Heilig bedeutet nichts anderes wie Gott zugehörig. In der Offenbarung heißt es da, heilig, heilig, heilig ist der Herr. 3-mal. Und dann hat einer mal im Friedensorg gesagt, heilig, heilig, am heiligsten. Ich sage, ja, das geht nicht. Also heilig, damit hat sie es erledigt. Heiliger geht's nicht. Du bist Gott zugehörig, damit ist es eine abgeschlossene Sache. Ja, und wir sind durch Jesus wertvoll und ohne Jesus wertlos. Unsere Gesellschaft ohne Jesus ist wertlos. Das heißt immer, wir wollen Menschen aus anderen Ländern Werte nahe bringen. Das ist ja lächerlich, was für Werte. Ohne Jesus gibt es keine. Nur durch ihn gibt es Werte. Ja, jetzt geht es darum, der springende Punkt ist, ob man Autorität hat, oder eine Autorität ist. Ihr habt nicht nur Autorität, sondern ihr seid Autorität. Durch wen? Durch Jesus Christus, der in euch lebt. Und diese Autorität sollen wir in der Welt auch ausstrahlen. Nicht mit Hochmut. Ich habe mich gefragt, warum es so viele Spaltungen unter den Christen gibt. Und gerade immer dann, wenn sie so ein gewisses Niveau erreicht haben, in dem Moment gibt es Spaltung. Habt ihr das nicht euch auch schon mal gefragt? Das ist eigentlich sehr peinlich. Bitte? Und auch erlebt. Da kommt ein Aufschwung, dann sind sie alle gut drauf,
Sie sind auf einmal die einzigsten Heiligen, die auf der Welt umherlaufen. Und dann macht der Herr einen Cut. Es steht geschrieben, Römer 2, Vers 4, die Güte Gottes soll dich zur Umkehr treiben. Das heißt, ihr seid jetzt eine kleine Gruppe. Und wenn hier etwas passiert, dann soll es keine Bestätigung sein, dass ihr richtig seid, sondern ihr sollt umkehren und euch fragen, sind wir denn noch richtig? Gerade wenn es so in den Gemeinden so richtig abgeht, Heilung und was alles wertgelegt wird und die Frucht des Geistes ist viel wichtiger. Galater 5, Vers 22. Kennt ihr ja? Liebe, Freude, Friede. Die meisten interpretieren das so, Liebe, Friede, Freude und Eierkuchen. So ist es nicht gemeint. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Güte, Sanftmut, Treue, Geduld und Selbstbeherrschung. Wenn das vorhanden ist, gibt es Gaben. Und dann habe ich mich gefragt, warum es dann Spaltung gibt. Ich kann euch das erklären. Ignis, ich habe in Ignis schon gepredigt, in Süddeutschland. Ignis ist voll mit durchgeknallten Christen, die wirklich religiös schizophren geworden sind. Die haben alle mal gut angefangen. Und ich kann euch sagen, was es ist. Die haben irgendwann mal durch Hochmut, hat sich der Heilige Geist zurückgezogen und dann werden Gaben produziert. Die sind gar nicht mehr da. Prophetisches Reden, Weisheit weitergeben, Heilung. Und die produzieren es, weil der Geist Gottes sich zurückzieht in dem Moment, wenn wir hochmütig sind. Und deswegen ist der Schlüssel im Endeffekt in dem Reich, für das Reich Gottes Demut. Denn dem Hochmütigen widersteht Gott und dem Demütigen gibt er Gnade. Und ich muss wirklich sagen, ich komme oft rum, ich bin jetzt auch da in Hannover und so, und da wird über Dinge geredet, ist alles schön und gut. Da werden Dinge thematisiert, die oftmals sehr unwichtig sind. Und ich sage mal, wichtig ist im Endeffekt Demut. Die Jünger kamen zu Jesus im Lukas-Evangelium. Kommt ja mehr, also im Lukas-Evangelium, man sagt, Herr, Herr, wir haben geweissagt, wir haben böse Geister ausgetrieben, uns haben die Dämonen gehorcht. Und was sagt der Herr zu ihnen? Freut euch nicht darüber, sondern freut euch, dass euer Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Und wenn ihr lest Matthäus 7, Vers 21, da sagt er, Herr, wir haben dies getan, wir haben das getan. Ja, das war eine charismatische Gemeinde, die hat wunderbar funktioniert. Ich habe nichts gegen charismatische Gemeinden, das will ich damit nicht sagen. Aber sie haben durch Werke, die sie getan haben, gerecht werden wollen. Sie haben gesagt, guck mal, was wir alles getan haben. Und da sagt der Herr zu ihnen, weichet von mir, ihr Übeltäter, ich kenne euch nicht. Und dann kratzt man sich schon mal am Hinterkopf und fragt, wo steht man denn da? Im Petrusbrief heißt es, aus dem Glauben die Tugend. Das haben wir ja, die Demokratie stirbt so langsam aus, es kommen jetzt Despoten, Diktaturen, Timokratien, es macht sich alles breit. Warum? Weil die Tugenden wirklich verschwinden und die Leute haben die Schnauze voll von einer Demokratie, wo es keine Werte mehr gibt. Und die Leute suchen nach Werte. Da gab es einen Österreicher, der hat so einen kleinen Schnurrbart gehabt, der hat diese Werte auch wirklich hochgehalten. Und Tugenden, das sind Leute wirklich auch evangelische Christen ihm auf den Leim gegangen und habe gesagt, das ist der Lichtengel. Aus der Tugend die Erkenntnis. Das heißt, wenn man früher zu spät gekommen ist und der Chef hat immer geschimpft über einen, dass man zu spät kam und jetzt kommt man pünktlich, dann merkt man, dass der Chef ja gar nicht so ein schlimmer Chef ist, sondern dass er nur blöd war, weil man zu spät kam. Und dann hat man die Erkenntnis, dass man eigentlich pünktlich sein darf. Und Christen, Johannes 8, Vers 36 heißt es da, wenn der Sohn frei macht, der wird in Wirklichkeit frei sein. Du darfst jetzt später kommen oder zu spät kommen. Nein, du bist frei davon, zu spät zu kommen. Du darfst pünktlich sein. Ne? Das ist eine Erkenntnis. Und dann gibt es eine Ausdauer. Die Ausdauer ist, wenn du dann mal keine Lust hast, pünktlich zu sein, dann sagst du dir, jetzt bin ich ein Jahr pünktlich gewesen. Wenn ich jetzt einmal unpünktlich bin, dann zählt das andere alles nicht mehr. Die Leute merken sich ja immer das Schlechte. So, und die Christen, einige haben das verstanden. Und dann kommen sie von der Ausdauer zur Frömmigkeit. Das sind so die Schwaben, Schaffe, Heislebauer, nicht nur andere Mädchen schaue, Hund verkaufe, selber bellen. Ne? Den Hund verkaufen, selber bellen. Und da fühlen sie sich wohl. Da geht es weiter. Dann aus dieser Gottseligkeit soll die Brüderlichkeit entstehen. Aus der Brüderlichkeit die Liebe und aus der Liebe dann die Unfruchtbarkeit und Trägheit soll aus dieser Liebe gehen. Wir sind nicht mehr unfruchtbar und wir sind nicht mehr träge, sondern wir sind dann eine Autorität. Wir haben nicht die Autorität von Christus, sondern wir sind Christus. Das ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Ob ich von etwas rede und es nicht tue, oder ob ich es bin, der es tut. Wir leben ja in einer alexandrianischen Welt. Ich bin ja mehr ein Hebräer. Das heißt, man lebt das, was man gesagt. Die reden ja alle von allem Möglichen. Es gibt ja, in Deutschland kann man über Armut philosophieren und dann kommt er mit dem Jaguar vorgefahren. Das ist im Hebräischen nicht möglich. Da kommt barfuß, weil er das macht. Wir Christen reden von Liebe und reden hinterm Rücken. Geht mir auch so. Wir tun dem Königreich Gewalt an. Wir sind ja so gut. Sind wir das wirklich? Oder sind wir schon hochmütig? Ich will mal in der Bibel surfen. Im Philippa sehen wir, was es bedeutet, wie wir sein sollen. Ich hoffe, dass ich es finde. Da heißt es da. Wenn es also Ermahnung in Christus gibt, Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, herzliche Zuneigung und Erbarmen, dann macht meine Freude damit vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Einander in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig. Dass ihr nichts aus Ehrgeiz und nicht aus Prahlerei tut, sondern in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das des anderen. Das heißt, wir haben jetzt einen Freund, der ist verunglückt mit dem Motorrad. Sebastian, können wir auch noch dafür beten, dass er wieder auf die Beine kommt. Und jetzt geht es darum, wenn er aus dem Krankenhaus geht, was macht man? Meine Frau und ich, wir sind uns einig, wenn er mich braucht, werde ich dienen, alles zurücknehmen, was ich habe, sondern für ihn da sein, ihn fahren, weil er hat eine Einrichtung, er muss viele Dinge tun. Und dann geht es dann nicht darum, mehr zu predigen, irgendwo hinzufahren, sondern meinem Bruder zu dienen. Und versteht ihr, was ich da meine? Es ist einfach so, wenn wir verbunden sind, müssen wir den ADAC anrufen, dann können wir einen Bruder anrufen, der uns hilft. Aber heute gibt es ja für alles irgendein Organ. Altersheime, ADAC, Versicherungen, was es alles gibt, wundert mich immer wieder. Und wir brauchen uns eigentlich gar nicht mehr. Und trotzdem in dieser Zeit, die wir haben, soll uns diese Organe nicht abgewöhnen, füreinander da zu sein. Und einer achtet den anderen höher wie sich selbst. Warum? Ich habe lange Haare, das passt ja nicht unbedingt so in das Bild. Ich sehe ein bisschen anders aus wie andere. Jetzt könnte man davon ausgehen, okay, mit dem kann man nicht unbedingt so etwas zu tun haben, weil er ja nicht unserem Bild eines Christen entspricht. Jetzt frage ich mich mal wirklich, was ist das Bild eines Christen? Sind es Äußerlichkeiten oder ist es die Herzenshaltung? Die Bibel sagt, der Mensch schaut auf das, was er vor Augen hat. Der Herr sieht das Herz. Und dafür brauchen wir die Augen Christi, um das Herz der einzelnen Menschen zu sehen. Und umzukehren. Weil ich habe mich vor Jahren zurückgezogen, weil ich einfach die Schnauze voll hatte von diesem Christentum, das alles mitmacht. Alles mitmacht. Sie wollen Cambridge und Oxford, das waren alles Bibelseminare. Heute sind es Hochburgen, humanistische, da redet kein Mensch mehr von Christus. Vielleicht aus Tradition. Alle müssen etwas werden. Wenn mein Sohn bei der Müllabfuhr ist und Mülltonnen ausleert und hat Jesus, ist es für mich okay. Für andere nicht, da muss Professor sein, auch ohne Jesus. Das ist dann ein Standard in unserer Gesellschaft. Haben wir mit der Taufe nicht alles verloren? Sind wir eine neue Kreatur in Christus? Überprüft euch mal. Oder müssen wir uns immer noch gesellschaftlich wichtig tun? Überprüft euch mal. Und da stellt man fest, da fehlt viel Demut. Und wenn mein Sohn dann die Mülltonne ausleert, ich sage, er hat Jesus und er geht mit dem Herrn und er leert Mülltonnen aus, dann wird man, das macht er zwar nicht, macht er auch, der macht alles, und dann wird man bedauert. Wenn er Abitur hat und studiert hat, ah ja, das ist dann was. Auch ohne Jesus, der wird ihn schon noch finden. Und diese Einstellung, du musst etwas werden, wenn du in Christus bist, am Meer kannst du nicht werden. Und wenn du dann noch in der Gesellschaft ein Rollo spielst, super, aber vor Gott wertlos. Versteht ihr, was ich meine? Und da müssen wir wieder hin. Und wenn hier etwas entsteht, wenn man bevor ein Zug losfährt, deswegen bin ich auch mitgekommen, weil Martin gesagt hat, es sind wenige Leute. Das ist immer super, wenn wenige sind. Da kann man noch Gleise stellen. Ne? Und die Gleise stellt man ja nicht, wenn der Zug vorbei ist. Die Gleise stellt man, bevor der Zug losfährt. Und ihr, die ihr hier seid, in dieser Gemeinde, stellt im Namen Christi jetzt schon die Weichen. Wo wollt ihr hin? Wollt ihr wichtig sein oder wollt ihr dem Herrn dienen? Ich war in der Gemeinde Gottes früher. Jetzt diene ich, wo ich kann. Ich lege mich nicht mehr fest, weil ich sage immer, wir sind alle Christen. Und wo ich das Wort verkünden darf und Gott mich hinschickt, habe ich gesagt, das mache ich. Ich war verbittert. Ich habe mich zurückgezogen nach Schweden. Ich habe gesagt, die können alle mal einen Buckel runterrutschen. Das bringt sowieso nichts. Wir waren die schnellstwachsende Gemeinde in der Gemeinde Gottes. Und dann sollte ich vor 500 oder 1000 Pastoren sagen, wie das denn so ist. Und da hatte ich einen Freund, da waren drei Mann, und Einer hieß Dieter und er war schwerhörig. Und dann habe ich gefragt, na Dieter, wie machen wir das denn? Und Dieter sagt dann, hä? Na, ich sagte, Dieter, wie machen wir das denn? Ja, was? Ja, im Friedensort, dass es so schnell wachsend ist. Da sagt er, gar nichts. Ich sage, genau. Wir machen gar nichts. Ist Gnade. Die Unterwand, die Pastoren, alle genervt. Weil die wollen irgendwo etwas, was sie kopieren können. Unser Herr ist doch kein Hampelmann, wo man dran zieht. Wenn ich jetzt 10 Stunden in Zungen bete, da passiert hier was. Glaubt ihr das? Ich glaub's nicht. Es passiert nur in seiner Gnade. Und sie denken, wenn sie dann irgendetwas tun, dann müssen sie das kopieren und dann läuft es schon. Und ich habe so, wir machen gar nichts, alles Gnade. Und dann kam ein junger Mann auf mich zu und da sagte, Mann Gottes, endlich mal einer, der nicht sagt, wie man es macht. Amen. Und ich kann euch auch nicht sagen, wie ihr es machen sollt. Aber Demut ist ein Gleis, das kann man immer stellen. Einer höher achten, einer den anderen höher achten wie sich selbst. Das ist auch ein Gleis, das kann man immer stellen. Und wenn dir ein Kind etwas sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Zu mir kam mal ein Pastor, ich habe mal in Tippi gewohnt, mitten in Cottbus, das war auch so eine Zeit, Martin kennt es noch. Und da kam ein Pfarrer aus der evangelischen Kirche, was sagte er? Herr Grau, ich habe gehört, Sie leben aus der Gnade, wie macht man das? Ich sagte, du bist Theologe und weißt das nicht? Trachte erst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so fällt dir alles andere zu. Und dann sagt er, kann man das denn wörtlich nehmen? Ich sage, wenn du das Reich Gottes nicht annimmst wie ein Kind, wirst du es nicht sehen. Es geht nicht immer um Verstehen. Wenn ich das immer höre, was sie alles verstehen, für alles gibt es eine Auslegung. Ne? Alles. Ja, aber manchmal hat man keine Auslegung. Um was geht es denn dann? Im Reich Gottes um Vertrauen. Es geht nicht immer um eine Auslegung. Man kann auch mal sagen, das weiß ich nicht. Timotheus, ein Mann, der für Jesus gedient hat. Und Paulus sagt zu ihm, in 1. Timotheus, Brief 5, sagt er, trink Wein, du weißt, mit deinen häufigen Krankheiten. Er war also häufig krank. Ja, was machen wir denn jetzt? Wollen wir den Timotheus jetzt ablehnen, weil er krank war? Ja, man hat manchmal das Gefühl, man darf als Christ nicht krank werden. Dann hat man Sünde. Sind die noch ganz dicht? Das wir natürlich auch. Ich habe noch fast keinen erlebt, der gesund gestorben ist. Die meisten haben irgendwo mal eine Krankheit. Irgendwann ist es mal vorbei. So, es stimmt. In Jesus sind wir geheilt. Das ist wahr. Aber wie es gemeint ist, genau. Das ist was anderes. Ich möchte auch, dass du heil wirst. Du möchtest es auch von ganzem Herzen. Aber was sagt Paulus? Paulus hat 3-mal gebetet und der Herr sagt zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. In den Schwachen ist er mächtig. Und dann hatte ich eine Auslegung letztens, da habe ich dem Pastor das so gesagt. Dann sage ich, was sag ich denn dazu? Das sagt, da kann ich auch nichts zu sagen. 2 Wochen später hat er gesagt, ja, er hat ja dann gebetet. Und dann wurde er nicht mehr von Satan geschlagen. Ich sage, wo steht denn das geschrieben? Steht ja nirgends. Das ist eine Auslegung von ihm, das passt dann in die Lehre. Das wird dann gebogen und dann passt es. So, aber manche Dinge können wir nicht verstehen. Oder der Rabe, Levitikus 11, Vers 15. Unrein, ein unreines Tier. Ja, wer hat denn am Bach Kiret Elia mit Fleisch versorgt? Wisst ihr das? Das waren die Raben. Ja, versteht es doch mal. Königgesetz, Deuteronomium 27, wie ein König zu sein hat, Dann wollte sie einen König und dann sagt Samuel zu Gott, sie wollen einen König. Und Gott sagt zu ihm, nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen. Ich soll nicht mehr ihr König sein. Es steht im Gesetz, sie haben sich aufs Gesetz berufen und sie haben gedacht, das dürfen sie und das ist richtig. Und Samuel hat ihnen dann gezeigt, im Samuel 12, 16, dass es dann wirklich, da kam ein Hagel, da kam Unwetter und daran haben sie gesehen, dass sie gesündigt haben und dann haben sie gesagt zu ihm, wir haben gesündigt. Aber nur dann haben sie es gesehen. Also wenn ihr euch auf das Gesetz beruft, das könnte Gott nicht gefällig sein. Beruft euch auf Jesus, das ist mehr wert. Und durch den Geist Gottes, der Geist Gottes sagt, tu das, was du vor Augen hast, sagt es zu Saul, tu das, was du vor Augen hast, denn Gott ist mit dir. Da brauchst du nicht immer, ne? Es muss zwar im Rahmen sein, aber er kann von dir Dinge verlangen, die du nicht verstehst. Und wenn du so machst, dann siehst du echt die Auflösung, um was es geht. Und wir wollen immer schon, bevor wir etwas tun, die Auflösung wissen, warum wir etwas tun sollen. Das kannst du bei Gott echt vergessen. Es geht oft nur um Vertrauen und den ersten Schritt musst du machen. Er hat zu Abram gesagt, zieh aus. Und er ging los. Wir würden fragen, ja wohin denn? Und dann wird zieh erst mal aus. Dann würde ich sagen, ich gehe nicht, wenn ich nicht weiß, wohin. Er ist einfach losgelaufen. Und diesen Glauben, den wünsche ich mir. Und auch die Jünger sagten zu Jesus, stärke unseren Glauben. Und das ist nicht nur Berge versetzen. Das ist einfach der Glaube auch, dass ich manchmal an mir selber verzag, dass ich eigentlich das Gegenteil von Demut bin. Manchmal richtig dämlich. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass der Herr mich noch dorthin führt, dass ich wirklich demütig werde. So wie Mose, er hat den Ägypten erschlagen, das war grau früher. Und irgendwann mal hat Gott gesagt bei Miriam, er war der demütigste Mann auf Erden. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und das wünsche ich mir für euch alle. Amen.
Ja, danke schön. Wir haben uns nicht abgesprochen. Ich habe auch keine Vorgaben gegeben. Das ist witzigerweise hast du jetzt gerade ein paar Sachen bestätigt, die wir vor dem Auto besprochen haben. Und jetzt übergebe ich an meinen Schwiegersohn. Ich hoffe, ihr könnt noch, ne?
So, hi. Danke, dass wir wieder hier sein dürfen. Wie immer, sehr cooler Empfang, sehr herzliche Gemeinde. Ja, immer wieder gerne. Jetzt haben wir Verstärkung, haben wir ja dabei. Udo hat gerade als letztes was richtig Wichtiges gesagt und das ist, glaube ich, die Predigt, die wir heute vorbereitet haben oder wie man sagen möchte, die lag mir immer auf der Seele. Und die Predigt oder das Thema der Predigt bedeutet, Gott macht keine Fehler. Und genau das, was Udo als letztes so angesprochen hat, das ist halt so, da ist schon so der erste Ansatz, dass er keine Fehler macht, weil es war genau, ohne dass wir uns vorher abgesprochen haben, diese Überleitung. Er sagte, wir müssen darauf vertrauen, was Gott vorhat. Und wir als Menschen neigen immer dazu, so wie du es gerade richtig angesprochen hast, mit dem Weg zu sagen, naja, aber ich würde ja ganz gerne doch schon mal wissen, was da wie wo funktioniert. So, ne? So, also wir haben da in dem Falle dann manchmal kein Vertrauen zu Gott. Ich möchte am Anfang eigentlich erzählen, wie es bei mir früher war, als ich bekehrt wurde. Beziehungsweise nicht bekehrt wurde, sondern in den Glauben reingekommen bin und dann irgendwann gesagt habe, ja, okay, ich gehe den Weg mit Jesus. Ich lasse mich taufen. In Rügen, bei stürmischem Wetter in der Ostsee, weil wollte das auf jeden Fall haben, so irgendwie. Auf jeden Fall so eine Wikinger-Taufe war schon nicht schlecht. Auf jeden Fall war es ja wirklich so, ich habe mich letztens mit Gina unterhalten, als wir von der Gemeinde nach Hause gefahren sind, wo ich gesagt habe, Ja gut, für mich eigentlich war das ja eigentlich total einfach, so gerade mit den Leuten, die ich kennengelernt habe, mich zu bekehren. Also ich habe dieses 41 Jahre im Kopf gehabt, wie ich mir Christen vorstelle. Ich weiß es noch, wie ich mir sie vorgestellt habe. Und für mich war das eigentlich total einfach. Und dann waren wir ein Stück weitergefahren, hatten gesappelt. Und dann ist mir eigentlich bewusst geworden, dass es für mich eigentlich noch viel schwerer war, diesen Weg zu gehen, um einfach zu sagen, so pass auf, ich werde jetzt Christ. Erstens, ich hatte alles. Also ich hatte zu der Zeit ja eine wunderbare Frau, ich hatte ein Auto, ich habe ein Haus, ich habe alles Weltliche in trockenen Tüchern gehabt, wie man so sagt. Und von daher hat da Gott gar keine Fehler gemacht in dem Falle, was er mir in die Seite gestellt hat. Weil ich glaube, für mich wäre der Weg, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine normale Gemeinde, ich kannte vorher nur evangelische Kirche, mit ganz schlimmer Musik hier, das war ja heute wieder sensationell, so, ich kannte Pastoren, die irgendwas vorne erzählt haben, wo ich irgendwie überhaupt nicht folgen konnte, was sie überhaupt von mir wollen. Und dann war es ja so, dass ich als erstes meine Frau kennengelernt habe, dann mein Schwiegervater und dann das alles drumherum. Und das waren alles Menschen von Sebastian, wo wir von dir gesprochen, Udo, das sind ja alles Menschen, wo man so denkt, so, naja, also das ist schon genau der Weg, den ich eigentlich auch gehen möchte. So, ne? Also, und da ist es halt wirklich so, glaube ich, da müssen wir wirklich den Gottesvertrauen haben, dass er keine Fehler macht. Und er macht nun mal keine Fehler. Wir haben ja so ein bisschen Bibelstellen rausgesucht. Ich werde die nur einfach nennen, nicht vorlesen, weil, wie gesagt, ihr habt schon so viel Input jetzt gekriegt. Ich möchte auch für mich selber, Gott macht keine Fehler, ich möchte auch irgendwann mal so bibelfest sein wie die beiden, dass ich das hier so auf den Stegreif raushauen kann. Ich merke das aber so, desto mehr sich man damit beschäftigt, desto mehr man das reinzieht, desto mehr funktioniert das auch. Wir haben da eigentlich im Grunde genommen zu diesem Gott macht keine Fehler, haben wir vom Saulus zum Paulus, das ist eigentlich so die Geschichte, die das eigentlich am besten ausmacht. Was war am Anfang? Saulus war am Anfang ein Mensch, der Christen verfolgt hat, weil er sehr, sehr an den alten Werten des Alten Testaments hing. Und als Timotheus gesteinigt wurde, fand er das gut. Also er stand da, hat dann aufgepasst. Stephanus, genau. Stephanus fand das gut, hat da gestanden, hat gesagt, okay, pass auf eure Klamotten auf, ja, macht mal. Danach geht's ja weiter. Er ging los und wollte weiter Christen verfolgen, hat sich da sozusagen dann die Freigabe gekriegt, loszulaufen und dann so. Und da kann man ja in erster Linie, wenn wir, und das ist das, was wir vorhin angesprochen haben, wenn man in der Situation da ist, in der Situation, wo er losgehen soll oder Gott sagen würde, pass auf, den will ich haben, der soll mein Wort weiterführen, der soll Christ werden, würde man ja auch sagen, ey, wie nimmst du da? Also wir haben vorhin ja auch den angesprochen, der mit dem Bart, so wenn man der Christen verfolgt hat oder Juden verfolgt hat, wenn da jetzt irgendwie das gewesen wäre, dass der sich bekehrt hätte, wäre es ja ungefähr, ich sag mal, um so eine Relation zu haben. Der andere aus Österreich, der war natürlich noch schlimmer, aber da allein zu sehen, okay, pass auf, den möchte ich gerne, der soll mein Wort weitergeben. Da würden wir als Menschen in der Situation sagen, also mal ganz ehrlich, was denkst du dir da denn bei? Ne? Allerdings muss man da natürlich dann, ich sag mal, im Nachhinein ist es ja wirklich dann immer, man sagt ja immer, im Nachhinein ist immer gut reden, aber da ist es ja wirklich so, es steht ja auch in der Bibel drinne. Da war ja genau der Gegensatz. Er hat praktisch das Böseste genommen, was er da hatte und hat es nachher da so hingedreht oder hat ihn so bekehrt, dass er der war, der dieses Wort weitergegeben hat. Und ich glaube einfach, bei der Geschichte ist es so, wenn man da anfängt, das Schlimmste, was auf der Seite ist, umzukehren, mehr Zeugnis gibt es nicht. Das ist also meiner Meinung nach. Dann ging es ja weiter, dass er dann losgegangen ist und dass er dann ja dass er dann Jesus begegnet ist und dann aufgrund dessen erstmal blind gemacht wurde und ins Haus von, Moment, jetzt muss ich kurz gucken. Das meine ich nämlich, das ist nämlich so, Ananias hingeschickt worden ist, wo man so denkt, so okay, der hat erstmal Christen verfolgt, jetzt muss man auch mal die andere von Ananias sehen, dass der wurde gesagt, so pass auf, den nimmst du jetzt mal bei dir auf. Also jetzt, das ist ja dann auch schon eine Geschichte, erstmal dieses Zeugnis, dass er sagt, okay, pass auf, Gott, du hast mir gesagt, ich soll ihn bei mir aufnehmen, ich nehme ihn bei mir auf. Und der andere, Saulus, der wird da erstmal gerade gezogen, ne? Also da war genau der richtige Weg, wie Gott es mit ihm gemacht hat. Er hat ihn erstmal das genommen, was, oder sehen ist ja nun eine unserer Sinne, und wenn man den erstmal wegnimmt, möchte ich gerne mal sehen, derjenige, der dann irgendwie sagt, so, oh, nö, dann lass mich blind, ich mach mein Ding weiter oder so, ne? Gott macht keine Fehler. Ich nehme noch mal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Wir sind ja in einem christlichen Motorraddienst, wo Sebastian unser Präsident ist, der jetzt einen schweren Motorradunfall hatte. Wir haben da einen Bruder drinne, der im Moment auch noch so auf Probe läuft. Also bedeutet, dass wenn man sich anguckt, der ist total fest im Glauben seit über 40 Jahren und so. Und das ist wirklich das genaue Gegenteil von mir. Wirklich das genaue Gegenteil. Und dann hat Gott es so gemacht, dass wir ein bisschen mehr Kontakt zueinander hatten. So, da war er aber mit zu Hause, wir haben ein bisschen an seinem Motorrad rumgeschraubt und sowas alles. Und der ist sehr, sehr, sehr gesetzlich. Also wirklich sehr, sehr gesetzlich. So, und da war es wirklich so, dass daran erkannt, auch im Nachhinein, wo ich mir immer so gedacht habe, naja gut, okay, jetzt bei mir zu Hause, klar, wir sind ein christlicher Haushalt, auch meine Frau, die bewirtet alle, die hat alle super gerne da und ich hab den super lieb, der war auch da, aber das wäre jetzt nicht so gewesen, dass ich gesagt hätte, so, der muss mal bei mir auf der Terrasse sitzen und mit dem möchte ich mal ein bisschen über Jesus sprechen, weil wir hatten vorher, ein halbes Jahr vorher, ich weiß nicht, The Chosen, sagt euch das was? Diese Serie, The Chosen, das wurde total zerrissen, weil, wie gesagt, super gesetzlich, oh, Jesus wird nicht so dargestellt, wie er ist, wo ich dann immer so gedacht habe, ich habe mir diese Serie angeguckt, wir sollen ja prüfen. Jeder soll prüfen und soll es so machen, wie er meint, es am besten ist. Ich habe mir diese Serie angeguckt, also Jesus geht da nicht irgendwie in ein Laufhaus rein, der trinkt da keinen Alkohol, der ist nicht irgendwie blöd zu seinen Jüngern, wo ich mir so dachte, ey Leute, über was unterhalten wir uns da? Da sind wir wieder bei Udo, was Udo vorhin gesagt hat. Wie gesagt, da sind so viele Parallelen in diesen beiden, was er erzählt hat. Wie gesagt, dieses, was wollen wir denn? Also mal ehrlich, über was machen wir uns Gedanken? Also über was machen wir Gedanken? Wenn diese Serie haben irgendwie jetzt 400 Millionen Leute geguckt und wenn da nur einer dabei ist, der gesagt hat, ach so läuft das mit Jesus, das ist ja ganz netter. Dann nehme ich mir mal die Bibel und lese. Dann langt es doch. Wenn es nur ein einziges von 400 Millionen, die es geguckt haben. So. Und da, wie gesagt, das war halt so die Vorgeschichte mit diesem Glaubensbruder. Und der saß bei mir dann zu Hause. Und wir haben erst über normale Dinge gesprochen. Und dann haben wir über den Glauben gesprochen. Und bei dem ist es wirklich so, ich habe auch durch meine Frau gelernt, wirklich sehr, sehr feinfühlig zu sein. So, wenn man im tiefen Gespräch ist, so kann man mal rumflaxen. Aber eigentlich soll das wirklich also auf einer Ebene laufen. Und da war es wirklich so, dass ich dann nach drei Stunden, die wir draußen bei mir auf der Trasse gesessen haben, mitgekriegt, dass der diese Vaterliebe nicht kennt. Der kennt keine Vaterliebe. Der hat keinen richtigen, also sein Vater war halt, er hat es nie erfahren. Und genau so eine Verbindung hat er zu unserem Vater. Der kennt diese Vaterliebe nicht. Der kennt die Liebe nicht. Der kennt auch nicht die Liebe, die du nach oben hast. Das kennt er nicht. So, dann erklärt sich natürlich, wenn ich keine Vaterliebe habe, sondern denkt, da oben sitzt der General und ich bin der kleine Soldat, dass ich da natürlich nicht ankomme und da natürlich alles prüfe, wie es sein muss, so, verstehe ich. Und da ist dann halt auch in dem Falle wirklich so gewesen, dass ich da erkannt habe, dass Gott keine Fehler macht, weil wenn der nicht bei mir gewesen wäre, wäre es vielleicht so weitergegangen. Ich habe mit Martin auf der Hinfahrt hier sehr, sehr lange darüber gesprochen auch und bei dem ist es wirklich so, man merkt die Veränderung. Man merkt wirklich die Veränderung an diesen Menschen. Und ich glaube einfach, nicht, dass es durch mich passiert, sondern dass ich ihm einfach nur durch mich weitergegeben habe, wie es eigentlich laufen soll. So, und bei dieser Geschichte mit den Aussehen oder was sollen wir Christen sein oder wie sollen wir sein? Ich glaube einfach, wenn wir prüfen und den Weg mit Gott gehen, dann, und ich sag mal, die Werte, die gerade jetzt ja heutzutage sehr, sehr abgeschafft werden, dann glaube ich einfach, dass wir dann ein super Zeugnis sein können. Und bei Paulus war es ja nachher auch so. Da haben sie alle aufgeschaut, denen haben sie da alle nachher zugehört, obwohl sie ja seine Vergangenheit kannten. So, und der Wandel durch ihn, und da sind wir wieder beim Thema, Gott macht keine Fehler. Dieser Wandel, den er durchgeführt hat, oder der bei ihm durch Jesus gekommen ist, war so ein großes Zeugnis, dass alle erstmal überlegt haben, weil es ist doch logisch und da kann ja jeder sich selber reflektieren, wenn es so ist, dass irgendeiner, wo man denkt so, okay, ja, der ja eh nicht, also das ist ja, und dann man merkt, der gibt mir was weiter von Gott, den hört man ja zu, also den hört man ja wirklich zu, das ist ja nun mal so. Das soll aber nicht heißen, dass, sag mal, einer, der jetzt nicht vorher irgendwelche ganz schlimmen Sachen gemacht haben, nicht das Wort von Jesus weitergeben soll. Das ist absolut nicht gemeint. Das macht man auch so. Aber wir sollen, wie gesagt, da in dem Falle müssen wir prüfen. Und es sind ja viele, viele Sachen, die damit reinspielen, wie man sich verhält. Also wie wie gebe ich das weiter? Also das sind so banale Dinge, das führen durch Vorbild. Also das kennt mein Schwiegervater auch, das hört er öfter mal von mir. Ich kenne es von der Armee, von meinen Auslandseinsätzen, führen durch Vorbild. Und es geht nichts über führen durch Vorbild. Ich habe viele militärische Führer kennengelernt und habe das selber auch selber gemacht, auch gerade in der Grundausbildung, wo man junge Leute gekriegt hat. Da brauchtest du nicht der vaterländische Krieger sein, da brauchtest du nicht jetzt, also mal als Beispiel hier, das alles bis ins Stadion. Ah nein, du musst es auch vorleben. Du musst es vorleben. Und jeder weiß, wir haben Sünde in uns. Jeder weiß, wir werden nicht zu 100% das schaffen. Aber wir müssen dahin streben, dass wir irgendwann mal rankommen an die Geschichte. Und da ist es wirklich so, dieses Führen durch Vorbild geht über nichts. Wenn ich morgens, sag mal, nehme das noch als Beispiel Armee, wenn ich morgens rasiert zum Dienst komme und da steht ein Obergefreiter und ist nicht rasiert, dem kann ich sagen, pass mal auf, sagen Sie mal, haben Sie morgens sich vergessen zu rasieren? Dann sagt er, ja, habe ich. Ja, dann abstellen. So, wenn ich da selber aber stehe mit einem 3-Tage-Bart, den ich nicht gemacht habe, dann fragt er auch, ob ich nicht alle so. Und dann ist das nämlich das Problem, der Umkehrschluss daran ist einfach, dann wird er einen auch nicht mehr für ernst nehmen und er wird einen nicht mehr folgen. Und das ist eine Geschichte, glaube ich, einfach, die mir zum Beispiel damals, als ich Gina kennengelernt habe, die mir von vornherein gleich gesagt hat, pass auf, ich bin Christ, ich lebe nach der Bibel, ich lebe nach Jesus und nach den 10 Geboten. Und ich so, okay. Und dann war ich erstmal geschockt, weil du ja so denkst, so, oh Gott, was ist jetzt los? Aber dann habe ich irgendwann mal 3-4 Stunden später mit meinem Freund telefoniert und sagte zu ihm, ich sage, du ganz ehrlich, was soll ich denn mehr als Garantie dafür kriegen, wenn jemand nach diesen Werten lebt? Da weißt du, der belügt dich nicht, der bescheißt dich nicht, der beklaut dich nicht, der haut dir keine Messer in den Rücken, in Anführungsstrichen. Was soll es mehr geben? Also mehr als das geht ja gar nicht. So. Und ich glaube einfach, wir müssen gerade bei den Geschichten wirklich viel, viel mehr drauf vertrauen, ist einfach so. Und wir sollen aber prüfen. Also nicht blind irgendwo reinlaufen, sondern prüfen. Das ist, glaube ich, eine ultra wichtige Sache. Ich wäre dann durch.
Okay, ist klar. Wie spät haben wir? Ja, geht ja noch, ne? Ja, wir hatten, ich möchte das noch zum Abschluss bringen, sagen wir mal so. Wir haben jetzt gehört, ich denke mal, die Grundaussage war, dass das wichtig ist, dass wir Christen sind, dass wir Autorität sind, dass wir das sind, was wir sagen. Ich habe zum Beispiel von Gott die letzten Jahre eigentlich, bin ich in den sozialen Dienst geführt worden, weltlich, in einen weltlichen sozialen Dienst, und da war ganz viel Schweigen angesagt und ganz viel Tun. Und das ist immer noch. Meine Mutter, die liegt jetzt schon seit einiger Zeit im Krankenbett. Und man muss sie besuchen, man muss irgendwie versuchen, sie zu begleiten auf dem letzten Weg. Oder ein anderes Beispiel, ich habe noch andere Verwandte, da gibt es Alkoholprobleme. Und das sind alles so Dinge, da zählt das, dass man lange dabei ist, so. Da zählen nicht die kurzen Worte, sondern da ist dieser lange Weg. Und wenn ich heute predige, oder anderes Thema, vergeben, Bitterkeit ablegen, haben wir beide auch oft drüber gesprochen, da kann ich drüber predigen, aber es ist was anderes, wenn ich das hinter mich schon gebracht habe, wenn ich das schon erlebt habe. Ich hab richtige Feinde gehabt im Reich, also unter Christen, die mir persönlich richtig Schaden zugefügt haben, und ich kann heute sagen, ich habe denen zu 100% vergeben. Und auch ich habe anderen Schaden zugefügt und ich habe es gelernt, hinzugehen und zu sagen, bitte vergib mir. Diese beiden Punkte, die habe ich gelernt. Und ich habe im sozialen Dienst gelernt, den äußeren Nöten von Menschen zu begegnen, bevor ich mit dem Mund etwas sage. Und wenn ich dann später, oder ich glaube, um das auf den Punkt zu bringen, ich will hier nicht rumstammeln. Ich glaube, wenn wir in unserem täglichen Leben es im Laufe der Zeit gelernt haben, Gutes zu tun, und nicht im Sinne von, ich will mir die Gnade verdienen, sondern Gutes tun im Sinne von, das wird eine Herzenseinstellung. Dann bin ich auch in der Berechtigung, anderen Menschen das, was die Politiker machen, was die Grünen zum Beispiel machen oder so, dann darf ich den Leuten tatsächlich sagen, wie es geht. Aber nicht im Sinne von, das haben wir ja auch gehört, so das Geheimrezept oder so. Nee, dann kann ich sagen, Nächstenliebe funktioniert, stell die Weiche. Oder da beleidigt dich einer, man sei einfach mal ruhig und nicht immer gegen anstänkern. Die Weiche. Oder da ist jemand in Not, einfach mal ohne viel Worte helfen. Die Weiche funktioniert immer. So. Oder einer ist traurig. Letztens, der Bruder Sebastian, der hatte seinen Motorradunfall, da kam ein anderer zu mir im Gottesdienst, der von ihm gerettet wurde. Er hat ihn praktisch aus dem Sumpf der Sünde rausgezogen und er kam zu mir und sagte, ich weiß nicht, ob Sebastian überlebt, und er nahm mich in den Arm und weinte total bitterlich an meiner Brust so, und ich habe ihn dann ganz fest gedrückt und ich habe gar nichts gesagt, weil jedes Wort wäre überflüssig gewesen, aber ich habe ihm in dem Moment meine Liebe halt spüren lassen so. Und das sind die Dinge, auf die es wirklich ankommt. Und ich habe auch schon vor Jahren gesagt, aber jetzt sage ich das noch viel mehr, im Reich Gottes, in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Afrika oder anderen Ländern ist, aber in Deutschland ist das so, Dienste werden überbewertet, Bildung wird überbewertet, gesellschaftlicher Status wird überbewertet und gerade unter den Christen theologische Ausbildung wird überbewertet. Und was total unterbewertet wird, ist Freundschaft, Liebe, füreinander da sein, wenn es um Divorce geht. Und ich weiß aber, dass das am Wachsen ist. Überall, wo ich hinkomme, merke ich, dass diese Erkenntnis sich langsam durchsetzt bei den Christen. Dann etwas anderes. Ich sage jetzt gerade was ganz anderes, als was ich vorbereitet habe, aber ich lasse das mal unter der Salbung. Ich habe eine Erkenntnis bekommen über eine Bibelstelle. Ihr kennt die Bibelstelle. Ich weiß jetzt noch nicht mal, ich müsste sie raussuchen, wo Jesus sagt, er sagte ein Gleichnis. Ein Bauer pflanzte ein Feld mit Korn und nachts kam sein Feind und säte Unkraut. So krank muss man erstmal sein. Aber das ist genau das, was unsere Politik heute macht. Die sät Unkraut ins Herzen der Menschen. Ich war da, ich habe die Ausbildung gemacht als Erzieher. Es wird Unkraut gesät. Matthäus 13, danke. Und der sagt Jesus etwas Unverständliches. Das habe ich nie verstanden, weil ich nicht genau hingeguckt habe. Durch meine Arbeit jetzt, ich betreue einen Jungen und dann bin ich oft auf den Feldern. Ich bin mit dem immer da, wo keine Menschen sind. Und ich sehe, wie das Korn aufwächst. Und er hat plötzlich Klingen gemacht bei mir. Wenn, da sagten die Mitarbeiter des Bauern, sollen wir das Unkraut ausrupfen? Nein. Lass es mit aufwachsen mit dem Korn. Und erst wenn es hochgewachsen ist, dann rupft es aus. Ich habe das nie verstanden. Warum sagt er nicht gleich schnell ausrupfen? Denn ist alles gut. Und da wurde mir plötzlich klar, weißt du, was passieren würde? Oder wisst, wenn das Korn jetzt, immer mal, das fängt gerade an zu wachsen. Das Unkraut, das schießt ja auch immer ordentlich, das kann man auch gut sehen. Und jetzt gehen die Engel, die gehen jetzt da durch, oder in diesem richtigen Bild eben die Leute vom Bauern, und die gehen jetzt durchs Feld und rufen das Unkraut aus. Mit jedem Schub, den sie machen, treten sie gesundes oder das Korn nieder und das wird dann nie wieder wachsen. Und dann ist das Unkraut nachher weg. Und das ist dann so, manche Gemeinden, die sind völlig heilig. Da ist alles abgeschafft, was Spaß macht, was Gutes und Schlechtes. Und ansonsten ist da auch nichts. Keine Freude, kein Wirken des Heiligen Geistes. Das gibt's so eine Gemeinde. Da funktioniert alles. Da ist alles abgeschafft, was irgendwie Freude bereitet. So, und mir ist klar geworden, das muss aufwachsen. So, wenn das Korn jetzt ganz oben ist, ich sehe das jedes Mal, wenn ich da über die Felder gehe, ist es wieder ein bisschen höher geworden. Dann kannst du ruhig durchs Unkraut, weil das Unkraut das wächst. Übrigens ist das so, man kann Unkraut viel leichter ausrupfen, wenn es ausgewachsen ist. Das heißt, wenn einer in der Gemeinde zum Beispiel oder jemand, den man kennt, oder der ist link drauf und der ist fies und der macht das ganz geschickt, den kriegst du schlecht zu packen. Aber wenn eine Sünde oder etwas Böses sich erstmal ausgewachsen hat, dann ist das ganz leicht. Ich habe schon mal, das macht richtig Spaß, so einen dicken Strang von Unkraut auszurupfen. So, wenn man da jetzt durchgeht und man tritt die Heilen gerade runter, das macht nichts. Die sind ja da. Also, wenn man mal jetzt rupft einer da durch, hat das ganze Feld jetzt gereinigt vom Unkraut. Ihr werdet gleich sehen, worauf ich hier überhaupt hinaus will. Dann kann als nächstes, wird geerntet, und dann können wir im Buch Ruth nachlesen, kommt die Nachlese. Da können Leute noch durch Korn durchgehen und können überall das Niedergetrampelte aus. Und da sind ja die Körner genauso dran. Die gehen ja nicht kaputt. Du kannst mal den Versuch machen, ein Halm niederzutreten. Und dann nimmt man ihn aus der Erde raus, da kannst du immer noch Brot draus machen. Kein Problem. Aber ein halb oder ein Viertel aufgewachsenes Pflänzchen, das trittst du einmal nieder, das war's dann. Was will ich damit sagen? Wir leben jetzt in einer Zeit, wie Udo richtig sagte, die Endzeit, oder wie wir auch hörten im Gebet. Und ich habe mir so einen Spruch angewöhnt. Seit Jahren erleben wir, wie das Böse aufwächst. Überall sehen wir das sprießen. Und wenn man ganz blind ist, sieht man das nicht. Ich habe an der christlichen Schule gearbeitet. Tolle Geschwister, sehr viel Liebe und null Erkenntnis über das Wort Gottes. Wirklich null. Ich habe denen gesagt, was für eine Zeit wir leben. Ich habe über einige Politiker, was? Wieso, das ist doch alles toll. Dann liest du die Bibel nicht, oder was? Das ist gar nichts toll. Die schaffen gerade die Familie ab. Die schaffen gerade die Geschlechter ab. Die schaffen gerade göttliche Werte ab. Kriegt ihr das nicht mit? So, aber das nur nebenbei. Ich sehe überall, wenn ich wach bin, das Böse wachsen. Abgesehen von zunehmender Kriminalität in den Großstädten. Es gibt in Essen Gebiete, da traut sich die Polizei nicht mehr rein. Da war ein englisches Kamerateam, wie gesagt, dritte Welt in Deutschland. Oder Clankriminalität in Berlin oder brennende Flüchtlingsheime oder was auch immer, von beiden Seiten. Also alles, es ist unglaublich, was da alles passiert. Dann eine totale Verrohung in den Filmen und in den Computerspielen und so weiter. Und ich höre manchmal Christen oder der Christ, von dem mein Schwiegersohn eben erzählte, der ist so einer. Da wird nur das Negative beleuchtet. Oh, wir leben in so schweren Zeiten und es wird noch schlimmer. Jetzt kam Corona, der nächste Virus noch schlimmer. Ja, das mag alles sein. Aber wo ist da die frohe Botschaft? Wisst ihr, was ich glaube? Das Böse, das hat Gott alles erlaubt. Aber worüber viel weniger gesprochen wird, dass das Gute, was alles aufgewachsen ist. Und das ist jetzt dran zu ernten. Das glaube ich. Und ich glaube auch, dass in Lauenburg, das hat überhaupt nichts zu sagen, dass ihr so wenige seid. Ich bin total gerne hier bei euch. Aber eins weiß ich. Das weiß ich hundertprozentig, tausendprozentig. Da draußen in Lauenburg laufen noch Leute rum, die sind so knapp vor der Bekehrung, das wissen die nur noch nicht. Und ihr wisst das auch nicht, aber der Herr weiß es. Und die warten nur darauf. Das Böse, das ist schon aufgewachsen. Und wisst ihr, was ich noch glaube? Das ist ein spezielles Wort für Schleswig-Holstein. Ich hab mal vor vielen Jahren eine Vision gehabt oder einen Traum. Das habe ich sogar grafisch dargestellt. Vielleicht bringe ich das mal mit. Habe ich am Computer grafisch dargestellt. Ich habe Schleswig-Holstein von oben gesehen und Teile von Mecklenburg. Und da war wie so ein schwarzer Qualmfilm, als wenn überall Fabriken qualmen würden. So ein schwarzer Film war da drüber, so ein ekliger. Du gucktest so aus dem Weltall und sahst einen ekligen Film. Und dann wurden plötzlich Kreise frei und die vergrößerten sich. Das war die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht war, dieser Qualm, der da weichen musste, der sammelte sich woanders und da wurde es richtig schwarz. Und dann kriegte ich auch gleich die Auslegung, da, wo die Kreise sich ausdehnten, da bekehrten sich Leute, da wurde gebetet, da fingen Leute an, Gott nachzufolgen, wurde Segen freigesetzt. Und die schwarzen Bereiche, das war da, wo die Leute nicht beten und keine Lust haben auf Gott, da sammelt sich dann die Finsternis. Und Schleswig-Holstein hat noch nie eine richtige Erweckung erlebt. Süddeutschland, in Wales, in Amerika, in Afrika, in vielen Ländern Erweckung, da hört man von Heilung, auch spektakulären Dingen. Und genau wie Udo sage ich auch, ich habe nichts dagegen, gar nicht. Ich habe nichts dagegen, wenn viele Heilungen passieren, wenn Dämonen ausfahren, überhaupt nicht. Das darf nur nicht das Maß aller Dinge werden. Das darf nicht unser Selbstverständnis ausmachen. Denn dann müsste Noah mit Depressionen heimgegangen sein. Er hat ja nur 6 Leute gerettet und ein paar Tiere. Es gibt auch Christen, die sagen, Tiere sind nicht so wichtig. Aber Noah hat seinen Job gemacht und deswegen sind wir alle hier. Und wir sollen nicht, ich sag mal so, wir sind nicht zentriert auf Massen. Ich sagte mal ein Prediger, dem wurde gesagt, deine Botschaft kommt nicht an. Du predigst zu konkret an der Bibel. Das heißt, mir doch egal, ob es ankommt. Ich predige vor Gott. Das ist mir befohlen. Wie die Menschen reagieren, das ist nicht meine Sorge, das ist seine Sorge. Und die Sorge von den Menschen. Ich habe nur das Wort zu predigen. So, was ich glaube ist, das ist jetzt mein persönlicher Glaube, ist nicht Wort Gottes, aber ich glaube, das hat Gott mir gezeigt. Schleswig-Holstein war deutschlandweit immer letztes Rad am Wagen. Und wisst ihr, was ich glaube? Jetzt sind wir mal dran. Das sehe ich schon daran, dass es bei uns genug regnet. Wir haben genug Grundwasser. Schon in Süddeutschland sieht es ganz anders aus. Spanien, Italien brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Wir sind gesegnet hier durch Grundwasser. Überleg mal. Wir haben ein grünes Land. Ich fahre mit meinem Auto durch Schleswig-Holstein. Udo kommt direkt von Flensburg. Ich komme immerhin noch von Laboe. Alles ist grün. Ich war jetzt auf Mallorca, da ist nichts mit grün. Okay, so graugrün, ne? Vertrocknet. So, und das ist für mich ein Geisenbild auf das Geistliche, was hier jetzt am Geschehen ist. Ich glaube, dass Gott, es ist so lange hier das Unkraut aufgewachsen und Kiel ist besonders eine Hochburg für Unkraut. Glaub mir das. Ich bin in der Unkraut. 3,5 Jahre da im Unkraut musste ich da leben. Und konnte nur mit dem Schutzanzug geistlich durchkommen. Aber Gott ist dabei, etwas Neues hier zu machen. Und ich glaube, dass wir gespannt sein dürfen, aber dass wir eben auch selber nicht irgendwie denken müssen, so und so macht man's, sondern wirklich einfach darauf vertrauen, dass der Herr das macht. Wir haben das schon, was wir brauchen. Das haben wir schon in uns. Ob uns das bewusst ist oder nicht. Und wenn der Teufel uns sagt, hey, du bist ja nur ein ganz kleines Licht, dann ist mir doch egal, ob ich ein ganz kleines Licht bin. Wichtig ist, wie Jesus mich sieht. Ist mir doch egal, wie der Teufel mich sieht. Ist mir auch egal, wie die Politiker mich sehen. Ist mir auch egal, wie meine unbekehrten Arbeitskollegen oder auch die Christen vielleicht, wenn sie mich falsch einschätzen. Ist mir völlig egal. Für mich ist nur wichtig, wer ich in Jesus bin. Und ich weiß ganz genau, damit möchte ich auch zum Schluss kommen. Ich habe was ganz anderes gesagt, als was ich vorbereitet habe. Aber das ist egal. Dass Jesus, was er sucht, ist ein demütiges und zerschlagenes Herz. Genau, da haben wir im Hausgast drüber gesprochen. Ich habe heute Morgen so ein Bild gekriegt. Kohle. Kohle ist pechschwarz. Und Kohle hat keiner wirklich gerne an seinen Händen oder an seiner Kleidung. Wenn du mit Kohle zu tun hast und bis Kohle arbeitet, das atmet dann auch nicht gerne ein. Viele Leute, die im Kohlebergbau früher gearbeitet haben, haben schwere Lungenvergiftung. Aber weißt du was? Wenn die Sünde schwarz ist wie Kohle in einer Stadt, dann macht Gott, wenn er sie anzündet, zum hellsten Licht, das man sich vorstellen kann. Und Erdöl, wenn das aus der Erde rauskommt, das ist glibberig und sieht auch dunkel aus, hat man nicht gerne an der Kleidung, schon gar nicht gerne an den Haaren oder im Gesicht. Aber wenn man das anzündet, dann brennt das Licht hallo. Und so stelle ich mir das vor. Gott nimmt, wie Sven auch eben gesagt hat, der Paulus war ein wirklich schlimmer Typ. So einen Typ möchte ich nicht in meiner Verwandtschaft haben oder in meinem Bekanntenkreis. Der war religiös übergedreht und hat Menschen verfolgt, die dem Herrn dienten. Und genau den hat Gott sich genommen und umgewandelt. Und so ist Gott in der Lage, auch hier in dieser wunderschönen Stadt, die ich sehr liebe, noch Menschen rauszuholen und lichterloh für Jesus anzuzünden. Amen. Amen. Und das wünsche ich uns allen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, ich danke dir für das totale Vorrecht, dass wir heute hier sein dürfen. Ich danke dir für die gute Gemeinschaft, die wir haben dürfen, untereinander und mit dir und zusammen als Christ mit dir. Und ich segne diese Gemeinde, segne diese Stadt, in der ich meine Kindheit verbringen durfte. Und ich bitte dich, Herr, dass du die Suchern sind, die noch gar nicht wissen, wie kurz sie davor stehen, gerettet zu werden, dass du sie herausholst, Herr. Du siehst, das Unkraut ist aufgewachsen in diesem Land, gerade in Schleswig-Holstein. Und wir haben hier viel Gottlosigkeit, viel Unglauben und wenig hingegebene Christen, Herr. Aber ich glaube, dass wir jetzt auch mal dran sind. Und ich glaube, dass wir einen Teil dazu beitragen dürfen, oder besser gesagt, dass wir einen kleinen Anteil daran haben dürfen, an dem, was hier geschieht, Herr. Und ich bitte dich einfach, Herr, dass du weiter deinen Weg hast und dass wir auch den Mut haben, Herr, uns dem hinzugeben und nicht mit unserer eigenen Kraft oder mit unseren eigenen Ideen dazwischen zu fuschen, sondern dich machen lassen, Herr. Und dann, wenn du sagst, mach jetzt das oder mach jetzt das punktuell, dass wir dann da auch gehorsam sind und handeln, Herr. Dankeschön. Amen.